Ja, meine Damen und Herren, ich darf vielleicht direkt daran anschließen, sich zunächst erstmal mich herzlich bedanken für die schöne Einladung. Ich bin ein bisschen häufiger als Sie, lieber Herr Sell, hier gewesen, aber seltener als der Präsident Herrn Mellinghoff aus München. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, wir hatten eine sehr schöne Tagung in der Tat vor anderthalb Jahren hier zur Schnittstelle zwischen dem Besteuerungsverfahren und dem Steuerstrafverfahren. Also Sie haben das hier jetzt nicht weiter vertieft, aber einen Hinweis fand ich von Ihnen, Herr Sell, sehr gut, den Sie an anderer Stelle häufiger gebracht haben, dass man aus Sicht der Finanzverwaltung mit den 153 Abgabenordnung nachdenkt, um eben die Strafbarkeitszone, ich sag mal, etwas zurückzudrängen. Und ich glaube, der Dialog mit den Strafrechtlern ist eines der wichtigsten Punkte auch für die Zukunft. Vielleicht kann man da auch im 370 AO irgendwann mal dran. Aber das ist nicht heute unser Thema. Unser Thema ist ja dieser Gesetzentwurf. Ich habe das Ganze, ja, er hat ja vorhin gerade so schön gesagt, Herr Mellinghoff hat das gerade gesagt, es sind alle so schön eingebunden worden, das stimmt, aber die Wissenschaft nicht. Das will ich also ganz klar sagen, die Wissenschaft ist nicht eingebunden worden. Ich bin aber auch nicht beleidigt, das ist mir wurscht. Weil ich sowieso, ob ich nun angebunden werde oder nicht, mich äußere, wenn ich der Meinung bin, ich hätte was zu äußern, das habe ich getan. Hier im Stuff, im letzten Heft. Ich glaube, es ist der bisher einzige größere Beitrag zu diesem, damals war es noch der Referentenentwurf, der existiert. Und ich wollte aus dem Beitrag jetzt ein paar Punkte vortragen, wo ich meine, wo man wahrscheinlich diskutieren wird, wo ich meine eigene Haltung zu äußern möchte. Und dann möchte ich Dinge ansprechen. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten. Ich versuche mal 10 Minuten, mich mit dem Ist in dieses Entwurfs zu befassen und vielleicht noch mal 10 Minuten darüber zu sprechen, was ich vermisse, ja, bei aller Wertschätzung dieses Entwurfs. Das ist für 20 Minuten recht viel, was ich mir da vorgenommen habe. Deswegen wird es sehr holzschnittartig. Fangen wir an mit dem § 88 AO, den Sie angesprochen haben. Ich finde es richtig, ich habe das so genannt, dass es auf eine realistische Begrenzung des Untersuchungsgrundsatzes und weg von der Vorstellung, die noch manche auch meiner wissenschaftlichen Kollegen umtreibt, einer, wie ich es mal genannt habe, 100%-Doktrin geht. Dass jeder Einzelfall nicht geprüft werden kann, personell, manuell, ist logisch. Liegt in der Natur der Sache. Das haben Sie eben richtig ausgeführt. Und ich meine auch, dass ein Risikomanagementsystem, wie es heute so heißt, anstelle einer personellen Überprüfung willkürfrei ist, grundsätzlich. Dass es also insoweit Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit dadurch nicht verletzt wird. Das einzige Problem, was ich sehe, und das ist die Divergenz zwischen uns beiden am Ausgangspunkt, dass ich die Maßstäbe für die Frage des Risikomanagements nicht ausschließlich in die Geheimwissenschaft der Verwaltung legen möchte. Weil ich nämlich der Meinung bin, spätestens dann, wenn man intensiv geprüft wird, hat der Bürger schon einen Anspruch darauf, erklärt zu bekommen, warum dieser Fall nun gezogen worden ist. Nicht unter Öffnung aller ihrer Erkenntnisse, wonach sie in Zukunft prüfen werden, sondern warum in dem jeweiligen Einzelfall nun die Nummer gezogen worden ist. Ja? Und ich glaube auch, dass das geht, dass man das sagen kann, warum. Ja? Sie haben ja eben Beispiele genannt. Ja? Dass man dann in dem jeweiligen Einzelfall sagen muss, einen entsprechenden Informationsanspruch hat als Bürger, warum ist mein Fall jetzt intensiv geprüft worden. Ja? Das Gesetz sagt es übrigens auch nicht so, dass es aus, also der Entwurf, ich spreche jetzt vom Entwurf noch, der Entwurf sagt es übrigens auch nicht so, dass es heißt, es bleibt immer ein Verwaltungsinternum, sondern nur soweit es notwendig ist. Und darüber wird wahrscheinlich gestritten in Zukunft. Das kann ich mir vorstellen, dass das schon ein Streitpotenzial da ist, wenn die Finanzverwaltung auf der einen Seite die Risikoparameter nicht öffentlich macht, wofür ich ein gewisses Grundverständnis habe, aber dann nachher nachgefragt wird, warum bin ich jetzt mehrfach hintereinander intensiv geprüft worden und die Finanzverwaltung sagt, sage ich dir nicht, denn das ist meine Geheimwissenschaft. Das wird nicht gehen. Man wird dann wohl eine Begründung dafür geben müssen. Dann ist in dem Paragraphen 88 AO etwas aus meiner Sicht zumindest missverständlich formuliert worden, das Wirtschaftlichkeitsprinzip. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip ist praktisch additiv neben das Gesetzmäßigkeit und neben das Gleichmäßigkeitsprinzip gepackt worden in dem Paragraphen 88 dieses Entwurfs, sodass man sich fragt, gibt es eigentlich jetzt noch etwas, einen Maßstab, der neben den, Fundamentalmaximen der Besteuerung, Gesetz und Gleichmäßigkeit der Besteuerung tritt. Mit anderen Worten, darf die Finanzverwaltung ihren Einsatz danach orientieren, wo der höchstmögliche fiskalische Ertrag, Sie haben ja gesagt, Sie sind fast Fiskalist, Herr Sell, ja, wenn das die Maßgröße wäre, ist das die Frage, heißt das jetzt, dass die Behörden nach dem höchstmöglichen Ertrag suchen müssen? Ja? Da wäre ich vorsichtig. Ich meine, dass das Wirtschaftlichkeitsprinzip zwar durchaus ein Rechtsprinzip in dem Sinne ist, dass man schonend mit Verwaltungsressourcen umgehen muss, im Sinne von Effizienz, aber es ist ein Prinzip im Recht, was eine höchstmögliche Verwirklichung von Gesetz und Gleichmäßigkeit unter Wahrung von Freiheitsgrundrechten im Sinne einer Optimierung andeutet, aber nicht extra, nicht außerhalb dieser, ich habe das verfassungsrechtliche Dreieck, außer diesem verfassungsrechtlichen Dreieck anzusiedeln ist. Sodass meines Erachtens, ich hatte gedacht, das sei auch überwunden, diese Vorstellung, wir prüfen die Unternehmen mit den höchsten Umsätzen, mit den höchsten Gewinnen besonders intensiv, andere, wo man weniger vermutet, weniger intensiv, dass diese Ausrichtung, die ja auch im Sinne eines Risikomanagements von mehreren Kollegen von Ihnen, vor allem Eckhard Schmidt hat das auf einer Jahrestagung der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft sehr differenziert dargelegt, damals in Stuttgart 2007, wo man also praktisch das nur als ein Parameter von mehreren, wo man fragt, wie ist eigentlich die Steuervita, wie ist das Vorverhalten, wie sind eigentlich noch weitere Gesichtspunkte zu sehen und vor allem die Überlegung, was ist eigentlich mit Unternehmen, die eine, vernünftig funktionierende Tax-Compliance-Struktur, wie wir sie nennen, die sie auch für den 153 AO nutzen wollen, wie ich sie verstanden habe, Herr Sell, vorhalten, müssen die dann auch intensiv geprüft werden oder kann man sich da nicht weiter zurückhalten? Das heißt, ich bin dafür ein differenziertes Denken. Ich denke auch, dass das gewollt ist. Nur in dem Paragraphen 88 AO, wenn man dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip mehrfach dort liest, kann man zweifeln. Das würde ich nochmal überdenken, ob die Formulierungen da so richtig passen. Gut, dann finde ich es gut, dass Sie in dem jetzt 155 Absatz 4 des Entwurfs, vorher stand das in einem 118a Abgabenordnung drin, einen automatisierten Steuerbescheid vorsehen wollen. Ich sage mal Folgendes. Wir sind schon seit einiger Zeit auf einem Weg hin, weg von einem rein hoheitlichen Steuerfestsetzen hin zu einer, ich nenne das mal, kontrollierten Selbstregulierung aus der Mitte der Gesellschaft. Das sieht man allein schon darin, dass 2/3 unserer Steuern durch Selbstveranlagung heute schon erwirtschaftet werden, nämlich durch Steueranmeldungen. 2/3. Ich habe hier alle mal aufgezählt in dem Beitrag, will ich Ihnen jetzt nicht vorlesen. Angefallen von der Umsatzsteuer bis zu besonderen Verbrauchsteuern bis zur Kernbrennelementesteuer, mit der ich mich auch mal von der Zeit beschäftigt habe. Alles per Selbstveranlagung. Ja? Und das sehr geräuschlos, extrem effizient, geräuschlos, wo praktisch all diese Steuereinsammler funktionieren. Im Wesentlichen funktionieren. Und wo die Finanzverwaltung sich zurückzieht auf bloße Aufsichtspositionen. Ja, sie prüft nur noch die Steuereinsammler, wenn man so will. Oder die Steuerentrichtungspflichtigen, wie § 43 AO das nennt. Ja, das ist enorm effizient und fast ein Wunderwerk. Ich saß mal auf so einem Podium mit einem Ökonomen, der machte sich über uns Juristen lustig. Wir hätten nichts erfunden. habe ich ihn gefragt, was habt ihr denn erfunden eigentlich? Ja? Ich sage Ihnen aber eins, wir haben durchaus was erfunden. Wir haben zum Beispiel die juristische Person erfunden. Das ist eine Erfindung, eine juristische Erfindung, ja, indem man auf einmal ein gebildetes, ja, eine Körperschaft bildet, die es an sich so gar nicht existiert. Und die Steueranmeldung ist eine geniale Erfindung, weil sie nämlich die Steuererklärung direkt zu einer fiktiven Steuerbescheid macht, ja, der unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Ein geniales Instrument, wo sich praktisch der Einzelne aus der Gesellschaft sich selbst praktisch schon öffnet, die Steuer berechnet und gegen sich selbst festsetzt. Wunderbar. Und der Staat braucht nur noch jetzt da zu schauen und zu gucken, macht er das im Wesentlichen richtig. Ja? Das ist eine geniale Erfindung. Er war ja beeindruckt, hat er so noch nicht gesehen. Ich hatte meinen Spaß. An der Nämlichkeit war es auch nicht so ganz ernst gemeint, dass wir uns jetzt als die großen Erfinder empfinden. Aber das ist Design. Haben übrigens manche andere Rechtsordnungen, kennen das nicht. Haben diese Folgerung daraus nicht. Und wenn ich meinen Studenten dann erzähle, ihr könnt eure eigene Steuererklärung anfechten, ja? Dann ist das bei der Steueranmeldung der Fall. Einspruch gegen meine eigene Anmeldung. Ja? Das sind so Punkte. So. Und jetzt sind wir hier in dem Bereich der Einkommensteuer. Ich spreche jetzt mal im Wesentlichen über die Einkommensteuer. Nee, und noch nicht bei der Steueranmeldung. Weil nämlich man es als zu viel empfindet, dass gleich der Steuerbetrag mitberechnet wird. Obwohl das auch ging. Deswegen belässt man es bei einem, und ich finde das vollkommen in Ordnung, bei einem vollautomatischen Steuerbescheid, der jetzt nicht eine Anmeldung ist rechtlich, sondern bleibt weiter in ein hoheitlicher Verwaltungsakt. Nur die Willenserklärung ist vorprogrammiert in der Maschine. Das heißt, die IT ist praktisch, wenn man so will, das Gehirn dieses Bescheides, was durch die Steuererklärung hier an der Stelle ausgelöst wird. Ja? So, es ist wohl auch dieser automatisierte Verwaltungsakt im Sinne des 155 Absatz 4, ist wohl auch ein Steuerbescheid im Rechtssinne, nicht nur, weil er im Absatz 4 steht ja an der richtigen Stelle hier, sondern auch wohl dogmatisch. So, und da hat Herr Sell auch eins richtig gesagt, wenn diese automatischen Steuerbescheide, die ja nicht jetzt flächendeckend eingeführt werden, sondern nur dort, wo keine Risikoparameter anschlagen und dort, wo jetzt der einzelne Bürger nicht durch einen Freitextfeld, ja, die Aussteuerung aktiviert, so haben Sie es ja eben auch richtig formuliert, weil er nämlich bestimmte Dinge vielleicht für klärungsbedürftig empfindet oder weil er sich von einem Verwaltungserlass distanzieren möchte, hier an der Stelle, ohne dann gleichzeitig in einen Vorwurf der Steuerhinterziehung zu rutschen. Ja, dann habe ich aber die jetzt nicht durch Freifeldtextierung oder durch Risikoparameter oder durch eine Zufallsauswahl dort rausgezogen werden, dort tritt kein Mensch mehr dazwischen, kein Finanzbeamter mehr dazwischen. Das müssen ich fing damals als Steuerinspektor 1979 mal an, ich habe das damals am Horizont noch nicht gesehen, aber so abwegig fand ich das auch nicht. Denn was haben wir denn da für eine Scheiße gemacht? Entschuldigung, dass ich das jetzt hier mal sage. Ja? Was haben wir denn da gemacht? Wir haben doch nicht Willenserklärungen erfasst oder sowas ähnliches, sondern wir haben abgehakt. Abgehakt. Häkchen waren das. Häkchen. Und das war keineswegs eine Intensivkontrolle des jeweiligen Falls im Sinne eines Untersuchungsrichters, so wie man sich das jetzt noch in alter Lesart vorstellen könnte. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es das jemals gegeben hat. Es wird immer so kolportiert. Vielleicht war es in 50er Jahren so, vielleicht war es vor dem Zweiten Weltkrieg so, weiß ich nicht. Es waren eher, und das haben Sie auch richtig gesagt, es waren eher Zufälligkeiten oder irgendwie so ein Jagdinstinkt, wenn dafür nicht gerade, grüne Wochen haben Sie das genannt, wenn nicht gerade jetzt im Moment man völlig jetzt einsackte in der Masse der Fälle. Ja, dann konnte man vielleicht eine Steuererklärung mal genauer prüfen. Und selbst da niemals im Sinne einer 100% Überzeugung, wie denn auch. Sondern man hat vielleicht irgendeinen Beleg nachgefordert. Ja? Das heißt also, dass man sich davon löst nun endlich. Ich propagiere das ja seit über ein Jahrzehnt, ich glaube seit 15 Jahren marschiere ich durch die Lande und erzähle, dass es richtig ist, in diese Richtung fortzuschreiten. Das ist meistens in Ordnung. Nur sind die Parameter, das will ich nochmal sagen, über die man im Einzelnen dann diskutieren muss. Das heißt, der 155 Absatz 4 macht hier Sinn und man muss wissen, was es ist. Es ist keine Steueranmeldung, obwohl man hätte es auch so ausgestalten können. Es ist ein vollautomatischer Steuerbescheid. Bei den anderen Steuerbescheiden tritt noch eine Person dazwischen, die bestimmte Punkte prüft und dann erst, wenn man so will, das ganze Ding freigibt. Ja? Okay. Anders als eine Steueranmeldung ist dieser vollautomatische Steuerbescheid auch nicht schon Kraft Gesetzes, einer, der unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht, das ist er nicht, sondern dieser Vorbehalt der Nachprüfung muss entweder automatisch für bestimmte Bereiche oder eben gar nicht beigestellt werden. Das ist nach wie vor, wenn ich das richtig sehe, Aufgabe der Finanzverwaltung. Ich denke, dass es da wahrscheinlich dann auch generelle Steuerungen geben müsste und nicht es dem einzelnen Finanzamt jetzt, ob sie jetzt solche Dinge nun generell unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stellt oder nur in bestimmten Einzelfällen, gehe ich mal von aus. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, was ein Trauerspiel ist. Das sind Schreibrechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten. Schlimm. Der Paragraph 129 AO, darüber könnte man hier eine eigene Vorlesung halten. Der ist grausam. Ja? Was ist die Idee des 129? Die Idee des 129 entspricht 42 Verwaltungsverfahrensgesetz, einer ähnlichen Vorschrift im SGB-Verfahrensrecht und in den Gerichtsordnungen. An sich sollen evidente Fehler, mechanisches, evidentes Versehen, was man dem Bescheid ansieht, berichtigt werden. Und es soll an sich das Ergebnis da draufstehen, was man sowieso schon sehen kann, wenn man halbwegs tickt. Richtig tickt. Ja? Aber so wird es schon seit Urzeiten im Besteuerungsverfahren nicht ausgelegt, sondern weil die Formulierung etwas anders ist, da steht dann eine offenbare Unrichtigkeit, die beim Erlass des Verwaltungsakts unterlaufen ist, nimmt man das weiter und nimmt auch interne, die also dem Finanzbeamten oder der Finanzbeamtin unterlaufen sind, mechanisch, die man dem Bescheid nicht ansieht als Grund für die Berichtigung nach 129. Und erweitert das Ganze auch noch auf sogenannte Übernahmefehler, ja, wo dieses mechanische Versehen dem jetzt Steuererklärenden unterlaufen sind, aber derjenige oder diejenige, die jetzt bearbeitet haben, das übernommen. Ja? Und auf einmal habe ich einen Korrekturtatbestand, nicht nur schlichten Berichtigungstatbestand, sondern ich habe an sich einen Korrekturtatbestand. Nur, lieber Herr Mellinghoff, der BFH sieht das bis heute immer noch als bloßen Berichtigungstatbestand und meint, das sei bloß deklaratorisch. Ja, was meint er denn mit deklaratorisch? Kann man doch gar nicht nachvollziehen. Wenn jetzt also ein Finanzbeamter intern einen Zahlendreher gemacht hat, den Sie im Bescheid nicht ansehen können, ja, und es steht da ein anderer Steuerbetrag, dann marschiert doch der Vollziehungsbeamte, wenn ich jetzt den nicht bezahlen würde, so wie mit jenem richtigen Verwaltungsakt und Steuerbescheid nach draußen. Das heißt, ich habe also eine entsprechende Regelung geschaffen. Und wenn ich die aus der Welt haben will, dann durchbreche ich die Bestandskraft. Dann ist das nicht bloß deklaratorisch. Ja? Das ist erstaunlich, dass das bis heute sich gehalten hat. Und das führt dann zu so komischen Sachen, dass der 129 AO eben behandelt wird wie ein Rechtsfehler, deshalb im 177 AO als unselbstständiger Saldierungstatbestand auch nochmal auftaucht. Was ist er denn jetzt eigentlich? Ja? Dem gegenübergestellt werden Hauptkorrekturnormen wie § 173 AO, nachträglich bekannt gewordene Tatsachen und Beweismittel. Das sind echte Korrekturtatbestände. Aber der 129, der wird so als sui generis, als Nicht-Korrekturtatbestand angesehen, als bloßer Berichtigungstatbestand. So, und das macht jetzt Schwierigkeiten. Und da der Entwurf auf dieser Doktrin aufbaut, ja, ändert er nicht einfach jetzt mal den 129 und macht mal einfach mal Tabula rasa und sagt, wir machen daraus echte Korrekturtatbestände, wenn ich das will, dass eben alle mechanische Versehen, ob nun offenbar oder intern, geändert werden können oder müssen sogar.
Ja, dann sollte ich das auch in den richtigen Korrekturtatbestand reinschreiben. Nein, er belässt es beim 129 und sieht jetzt allerdings die Schwierigkeiten in diesem vollautomatischen Verfahren und kreiert einen 973a. Ja? Schreibt da aber komischerweise hinein, vielleicht nehmen Sie das mit, lieber Herr Sell, schreibt da komischerweise dann aber hinein, Schreib- und Rechenfehler und vergisst, ob gewollt oder nicht gewollt, weiß ich gar nicht richtig, das ähnliche offenbare Unrichtigkeit. Und gerade bei dem Computer ist es nicht der Schreib- und Rechenfehler, der Computer rechnet richtig, schreiben kann er wahrscheinlich auch, sondern das Ähnliche, was dort passiert. Ja? Das heißt also, da ist meines Erachtens Nachbesserungsbedarf, ziemlich wichtig. Dann was zum Verspätungszuschlag, bin ich mit bei Ihnen. Das Ermessen ist der Feind des Steuerinspektors. Oder der Steuerinspektor. Ich hoffe, hier ist niemand, den ich jetzt auf die Füße drehe. Ist der Feind. Begründen, abwägen, ja? Zwecke hinterfragen. Nein, das ist nicht der Job. Der Job ist, wenn dann. Wenn dann Beziehungen abzuarbeiten. Ja? Deshalb funktioniert das mit dem Verspätungszuschlag auch nicht. Der Verspätungszuschlag wird vollkommen ungleich angewendet. Ja? Deshalb kann es nur ein obligatorischer im Grundsatz sein. Aus meiner Sicht, das vertrete ich auch schon seit langem. Und ich finde sie sehr großzügig, die Regel. Ich will das damit sagen, wir haben gerade bei der European Association of Tax Law Professors mit 23 Staaten, ich war der, wenn man so will, der Leiter der Forschungsgruppe, ja, haben wir einen Rechtsvergleich über sogenannte Tax Penalties, ja, and Tax Surcharges, also Zuschläge, gemacht. Und da muss man sagen, ist Deutschlands Verspätungszuschlag, so wie Sie ihn kreieren, ein freundlicher im Rechtsvergleich. Ja? Dass man immerhin 14 Monate den Steuerberatern berufen gibt, das ist eine Menge. Das ist fair. Das ist wirklich fair. Das ist eine faire Regel, das will ich damit sagen. Und ich finde es auch gut, dass Sie die Öffnungsklausel mit der Kontingentierungsverfahren da drin haben. Die Fälle des Vorabanforderns, da stört mich nur eins, die 10.000 Euro absolute Grenze. Weil die auch auf Körperschaften und große Personengesellschaften und große Unternehmen Anwendung finden würden. Das passt nicht. Denn wenn Sie also jetzt eine Nachforderung haben von 10.000 Euro bei jemandem, der normalerweise 10 bis 20 Millionen zahlt, ist das eine andere Hausnummer, als wenn jemand ansonsten 10.000 Euro zu zahlen hat oder 20.000 zu zahlen hat und er ist nur 10.000 bisher abgerechnet. Ja? Also da glaube ich, da ist diese absolute Größe ist nicht gut. Die relative mit 25% würde doch völlig ausreichen. 25% hier abweichen. Warum muss unbedingt noch da so eine 10.000er-Grenze noch dabei? Verstehe ich. Oh, jetzt bin ich. So, und jetzt kommt mein Wunschkatalog, der da nicht drin steht. Den muss ich noch loswerden, das geht nicht anders. Wunsch 1 erzähle ich schon die ganze Zeit. Ich hatte gehofft, Sie würden es aufnehmen, Herr Sell. Bilateral waren wir uns im Grunde ja schon häufig einig. Die Verzinsung. Nein, die Verzinsung. Kämpfe ich auch seit geraumer Zeit. Sie wissen es. Brauche ich nicht weiter ausführen. Warum ist auch klar. Kapitalmarktferne Verzinsung von 0,5% pro Monat. Abgedrehte Kombination zwischen Soll- und Ist-Verzinsung. In 233a Vorfälligkeitssyndrome, nicht? Vorfälligkeitszins mit Säumniszuschlag danach als Nachfälligkeitszins, im Säumniszuschlag der Zins verpackt und so etwas, das passt doch nicht. Das könnte man doch mal wirklich glatt ziehen. Ich finde bis heute, ich habe bisher noch nicht gehört, dass der Vorschlag, den ich gemacht habe, schlecht ist. Wir haben alle gesagt, das wäre sehr gut brauchbar. Es gibt einen Beitrag im Betrieb, da wollte ich erst drauf replizieren von einem Berater, der meinte, ich hätte irgendwas übersehen. Das war aber eine Pizzles-Geschichte. Ich meine, er hat was übersehen. Aber das ist auch alles. Sonst ist bisher an sich, war man der Meinung, dass das in Ordnung ist. Sie sind Fiskalist. Zurzeit ist es im Ergebnis, ich habe es jetzt bei der BP-Statistik gesehen, wenn ich die noch richtig im Kopf habe, aus betriebsprüfungsechten Mehrergebnissen 2,3 Milliarden aus Zinsen, mein lieber Mann. Also das würde ich doch mal drüber nachdenken, ob das fair sein kann. 2,3 Milliarden von 19. Und in den 19 ja, sind auch die unechten Mehrergebnisse mit drin, die bloßen Verschiebungen. Ja. Also die Verzinsung, das ist der Punkt.
Sie haben sich damit die Antwort fast schon selbst gegeben.
Ja, ja, aber das gefällt mir nicht. Ja, es gefällt mir nicht. Ne? So, also das ist der Punkt. Dann der ganze Bereich Auskünfte. Ich möchte einen Rechtsanspruch auf verbindliche Auskunft. Und jetzt kommt was, wo man wirklich mal drüber nachdenken muss. Ich habe erzählt, 2/3 des Aufkommens wird durch Steuereinsammler, Umsatzsteuer, besondere Verbrauchsteuern oder durch Steuerentrichtungspflichtige, Arbeitgeber, Lohnsteuer und so weiter, Kapitalertragssteuer, Abgeltungssteuer, Banken und so weiter reingeholt. Ja? Entschädigungslos, obwohl man normalerweise sagen würde, Inkasso, Sie machen Inkasso-Arbeit, man würde eine Inkasso-Gebühr wollen. Der Staat, wenn er das für die Kirchen macht, will aber eine Entschädigung haben, was die Kirchensteuer betrifft. So, jetzt kann man sagen, Entschädigung soll er jetzt, ich hatte mal vorgeschlagen, jeder Arbeitgeber soll 1% ja, der Lohnsteuer kürzen dürfen, ja, weil das seine Inkassogebühr ist. Ich weiß, dass das nicht kommt. Aber wer entschädigungsloses, ja, die entschädigungslose Indienstnahme privater für staatliche Zwecke über die eigentliche Steuerlast desjenigen noch hinaus fordert, der muss es ihm im Sinne von Adam Smith so leicht und so bequem wie möglich machen. Und dazu gehört meines Erachtens dann die verbindliche Auskunft und die kostenlose verbindliche Auskunft dann an der Stelle, jedenfalls in diesen Fällen. Modell Lohnsteueranrufungsauskunft. Lohnsteueranrufungsauskunft ist fair. Was fehlt allerdings? Verbindliche Frist. Und wenn man innerhalb der Frist bis zum nächsten Lohnsteueranmeldungszeitpunkt keine Antwort durch die Finanzverwaltung bekommen hat, darf man machen, was man will, soweit es vertretbar ist. Natürlich kein Blödsinn, aber vertretbar. Und das würde ich übertragen, und da wackeln die meisten mit den Ohren, wenn ich das sage, auf die Umsatzsteuer. Denn was ist der Steuereinsammler denn anderes? Das ist doch nur eine reine Technik, was wir da machen. Wir erheben ihn formell zum Steuerschuldner. In Wirklichkeit ist er nur Steuereinsammler und das Zeug soll abgewälzt werden auf den Endverbraucher. Darüber sind wir uns einig. Das heißt, er ist schlicht in den Dienst genommen für eine Steuer, die jemand anders treffen soll. So. Und unterscheidet sich insoweit von dem steuerentrichtungspflichtigen Arbeitgeber und dem Kreditinstitut nicht. Das heißt also insoweit, mein Petitum, Lohnsteueranrufungsauskunft erstreckt auf Banken, auch wenn die Banken immer geschlagen werden. Auch die müssen Rechtssicherheit bekommen, aber auch auf jeden Unternehmer in dem Bereich der Umsatzsteuer. So, was habe ich noch? Das ist, musste ich erstmal loswerden. Das ist schon mal immerhin Tobak. Ja? Dann muss ich sagen, bis heute verstehe ich nicht den Korrekturdualismus, also was ich meine. 172 folgende einerseits, 130, 131 Euro andererseits. Zumindest in dem Bereich des Umfelds des Steuerbescheides. Warum ich auch einmal einen Haftungsbescheid nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung setzen kann, weil es dort nicht geht, denn das ist ja eine andere, ist ja kein Steuerbescheid, sondern ist ein anderer Verwaltungsakt. Warum die Anrechnungsverfügung? Ich lege dann in der Vorlesung immer auf so eine Folie, so multimedial. Ich habe einmal Kreide, dann habe ich dieses Zeug da, dieses langweilige PowerPoint. Und dann auf der anderen Seite Folien. Und auf der Folie kommt ein Steuerbescheid, allerdings anonymisiert, ja, den ich mir irgendwo besorgt habe. Ja, das ist nicht mein eigenes, meine ich. Ja, so, leg den da drauf. Und am besten so einen, wo wir also Anrechnungen haben von Lohnsteuer, von Kapitalertragssteuer am besten noch, also nicht so ein Abgeltungssteuerfall, und dann noch mit Vorauszahlung. Ja? Und dann muss daneben noch eine Kirche sein, eine Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Und das alles vorne drauf. Und dann lasse ich die immer sagen, was ist das denn eigentlich für eine Rechtsform? Und dann zählen wir die Steuerbescheide zusammen, wie viele Steuerbescheide auf der einen Urkunde drauf sind, nicht Grundlagenfolgebescheid, erkennen wir ziemlich schnell und so ein Zeug. Und dann kommen wir auf diese Anrechnungsverfügung. Und dann sage ich, das sind noch Verwaltungsakte, aber das sind sonstige Verwaltungsakte. Die unterliegen wieder einem ganz anderen Regime. Ja? Kann man das nicht mal vereinheitlichen? Warum soll die Anrechnung von Lohnsteuer, die Anrechnung von Kapitalertragssteuer einem anderen Verwaltungsaktregime unterliegen, als die darüber liegende Zeile, wo steht, festgesetzt werden. Verstehe ich nicht. Ja? Gibt für mich darauf keinen Grund. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, aber es kommen ganz komische Geschichten dabei rum, wenn Sie sich damit mal ein bisschen näher beschäftigen. Dann etwas. Vorbehalt der Nachprüfung 4 Jahre Minimum mit Ablaufhemmung am besten, 171 Absatz 4 bei Außenprüfung. Überhaupt die Ablaufhemmungshypertrophie der Ministerialbeamten. Unglaublich. Ja? Wie viele Absätze wir mittlerweile da haben. Als ich anfing, 1979 waren es, glaube ich, 8. Jetzt sind wir bei 13 oder 14 und haben auch schon A's dazwischen und sowas Ähnliches. Da müsste man noch mal durchforsten, was brauche ich wirklich. Und am schlimmsten finde ich den 171.4. Ja, der 171.4, wenn ich auf der einen Seite sage, ich möchte zeitnahe Außenprüfung haben, ich will zeitnahe Außenprüfung haben, dann muss verdammt noch mal auch relativ schnell Bestandskraft kommen. Und es kann nicht sein, dass ich erstmal 4 Jahre als Finanzverwaltung warten kann. Ich kenne übrigens solche Fälle. Selbstverständlich passiert sowas nur in Nordrhein-Westfalen offenbar. In Bremen nicht, ist ja auch überschaubar. Aber ich sage mal, ich kenne solche Fälle, wo kurz vor Ablauf dieser normalen, regulären Frist der Betriebsprüfer kommt, ein bisschen rumwühlt und erst ein halbes Jahr wieder verschwindet. Und dann irgendwann wiederkommt und dann wird er krank. Und dann kommt jemand anders. Und dann kommt eine Mutterschaft, was gut ist. Und dann kommt noch eine Pension nachher. Und dann sind auf einmal immer wieder kurz jemand da gewesen und das Ding zieht sich wie Kaugummi hin. Und gleichzeitig rieselt die Zinsuhr. Ja? Das heißt also, das Mindeste müsste sein, dass ich also jederzeit freiwillig auf ein Steuerkonto zahlen kann, um die Zinsuhr zu stoppen. Das wird ja per Erlass auch mittlerweile zugelassen. Wobei manche Finanzämter haben es bis heute noch nicht verstanden, dass das geht, dass man das machen darf. Ja? Steht aber nicht im Gesetz. Steht in dem AO-Anwendungserlass, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, das ist ein Punkt. Der 164 und 171 Ablaufhemmungstatbestände. Wir müssen früher meines Erachtens zur Rechtssicherheit kommen. Und dann sind wir auch bei der zeitnahen Außenprüfung. Die zeitnahe Außenprüfung bisher so ein bisschen vorsichtig im 4a BPO steuern. Nicht richtig abgestimmt mit dem 4-BPO-Steuern, wo immer noch für Großbetriebe, allerdings, was sind denn Großbetriebe? Wenn ich also jemanden mal in der Vorlesung frage, was meinen Sie eigentlich, was ein Großbetrieb ist? Dann denkt ihr an Oetker oder sowas. Ja? Und dann gebe ich denen die Grenzen, wie, das sind doch nur so kleinere, mittlere. Ja, ich sage, die sind aber für die Finanzverwaltung groß. Ja? Und bei diesen Großbetrieben, bei diesen sogenannten Großbetrieben, ja, habe ich an sich den Anschlussprüfungszwang, egal ob das jahrelang kaum oder andernfalls Verschiebungsergebnisse gegeben hat oder nicht. Ja? Und da meine ich, müsste man diesen Grundsatz, diese Sollvorschrift, Anschlussprüfung aufgeben und stattdessen das in die Welt der zeitnahen Außenprüfung überführen. Vielleicht, ich meine, wir brauchen keine Änderung in 193 folgende zur zeitnahen Außenprüfung. Die ist dort auch schon nach möglich, die brauche ich dafür nicht. Aber vielleicht wäre es als Signal ganz gut, wenn die zeitnahe Außenprüfung da auch nochmal auftauchen würde. So, was habe ich noch? Das war das. Irgendwas habe ich noch, worüber ich mich aufrege, möchte ich noch sagen. Ja, zeitnahe Außenprüfung. Einspruchsverfahren. Ja, das ist auch super. Einspruchsverfahren. Einspruchsverfahren, da tun wir auch immer noch so. 100% Doktrin. Grundsatz der Vollüberprüfung. Mit meinem Einspruch gebe ich nur den Anstoß zur Selbstreflexion durch die Finanzbehörde, die den Fall nochmal voll inhaltlich aufnimmt. Das ist ein Quatsch. Nicht? Passiert natürlich nicht oder nur zufällig. Ja? Das Problem ist nur, ich habe durch diese Teileinspruchsmöglichkeiten eine Unwucht. Während die Finanzverwaltung nun anfangen kann, durch sogenannte Teileinspruchsentscheidung Teilbestandskräfte herzustellen, kann ich das mit meinem Einspruch, der auf bestimmte Punkte bezogen ist, nicht. Ja? Das ist ein unfaires Verfahren, ein unfaires Verhältnis zueinander. Deshalb bin ich dafür, dass der Einspruch nicht im Sinne einem Grundsatz der Vollüberprüfung, sondern einem Grundsatz der gerügten Teilüberprüfung überführt wird, so wie es auch tatsächlich gelebt wird. So, und dann komme ich noch zu was, wo Sie vielleicht wieder bei mir sind. Aufgabe des 30a der Abgabenordnung, da werden bestimmt welche hier protestieren. Sie wissen, was das ist, sogenannte Bankengeheimnis. Ich bin für den, wenn wir automatischen Informationsaustausch grenzüberschreitend haben, warum machen wir das inländisch nicht? Wir haben ja Abgeltungssteuer. Aber die Abgeltungssteuer ist gleichheitswidrig an sich. Die lässt sich nur rechtfertigen, wenn man überhaupt das will, ja, über die Idee der Kapitalflucht. Aber die Idee der Kapitalflucht funktioniert jetzt ja nicht mehr. Wir haben ja glücklicherweise den 29.10. war es doch, ne, 2014. Ja, wir haben die multilateralen Abkommen. Und wir sind jetzt mittlerweile in der Lage, alle Daten einzusammeln, selbst in früheren Steueroasenländern. Dann stellt sich natürlich schon ein Rechtfertigungsproblem, warum ich dann inländisch erstens abgelte und zweitens so ein 30a noch aufrechterhalte. Also der 30a müsste auf jeden Fall gestrichen werden. Und dann bin ich der Meinung, dass es Nachschautatbestand nicht nur für die Umsatzsteuer geben müsste, den man dann vielleicht benutzt, um darauf Abfallprodukte auch für die Einkommensteuer haben muss. Warum soll verdammt nochmal nicht auch ein Kassensturz wegen Einkommensteuer geschehen? Und in SIKA-Registrierkassen, damit der Unfug aufhört. Damit habe ich für alle was. Danke Ihnen.